ARD.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Im Jahr 2006 hat ein pakistanischer Junge für Aufsehen gesorgt, der sich Messer in die Arme stechen konnte und über glühende Kohlen ging, offenbar ohne im geringsten Schmerz zu empfinden. Das ist eine sehr, sehr seltene Ausnahme von unserer körperlichen Regel. Wir empfinden Schmerz, aber warum? Mit der Erforschung des Schmerzempfindens hat mein heutiger Gast schon viel Zeit seines wissenschaftlichen Lebens verbracht. Gary Levin leitet am Max-Delbrück-Zentrum die Arbeitsgruppe Molekulare Physiologie der somatosensorischen Wahrnehmung. Er ist Neurobiologe und Professor an der Charité. Eine wichtige Rolle spielt in seiner Forschung der Nacktmull, also der Sandgräber. Wir werden später noch genauer erklären, was es mit dem Nacktmull auf sich hat. Also er ist ein wichtiges Beobachtungs- und Versuchstier für Professor Levin. Deswegen heißt unser heutiger gefährlicher Gedanke, der Nacktmull hilft uns, das Rätsel Mensch zu verstehen. Herr Professor Levin, Sie stammen von der Isle of Man, eine kühle Insel zwischen England und Irland, also zwischen der großen britischen Insel und Irland. Und jetzt nehmen wir mal an, also im 8. und 9. Jahrhundert war das ein Wikinger-Stronghold, also so eine Wikinger-Festung, die Isle of Man. Jetzt nehmen wir mal an, ich wäre ein Ritter gewesen von König Æthelstan, also dem König von Wessex, der auf der Insel war, und ich hätte jetzt da gekämpft gegen die Wikinger auf der Isle of Man. Wenn mich die Schwertspitze von Ihnen getroffen hätte, der Sie dann ja Wikinger gewesen wären, woher kommt dann der Schmerz? Woher kommt mein Schmerzempfinden, wenn Sie mich an der Seite treffen?
Ja, erstmal, eine Verletzung löst die Aktivierung von Rezeptoren aus. Diese Rezeptoren sind die Endigungen von Neuronen, die befinden sich am Rückenmark. Und die sind sehr ungewöhnliche Neuronen, weil die sind sehr groß. Man muss ein Signal von der Körper, von der Haut bis zum Gehirn leiten. Und diese Neuronen sind eine einzelne Zelle, die spannt zwischen Haut und Gehirn eigentlich. Und das ist bei Menschen, die relativ groß sind, zum Beispiel eine einzelne Zelle ist bis zu 1 Meter lang.
Und ist 1 Meter?
1 Meter lang, ja. So, und sonst würde diese Information, diese Informationen über diesen Stichwunde nicht von der Haut bis zum Gehirn kommen könnte. Es gibt keine Ketten von Neuronen, es gibt ja nur eine Neuron. Und das ist einer meiner Hauptforschungsobjekte, diese sensorischen Neuronen. So, die sind Neuronen wie alle anderen Neuronen, aber die haben sehr besondere Eigenschaften. Erstens, dass die Spannen der Entfernung zwischen, Fußzieh und eigentlich die Nacken, wo die Synapsen von diesen dieselben Neuronen eigentlich Informationen weiterleitet ins Gehirn.
Also, das heißt, aber da gibt es aber eine Neuronenkette. Wenn ich jetzt mal wegen ganz banal, nicht Wikinger kämpfen, sondern banal, ich trete mit dem großen Zeh gegen den Bettpfosten, was ja wahnsinnig schmerzhaft ist, wie die meisten, die uns jetzt zuhören, wissen, dann geht das über eine Neuronenkette.
Nee, eine einzelne Neuron. Das ist man könnte sehen als eine Kabel, dieser Kabel gehört einer einzelnen Zelle. Diesen Kabel geht von der Zeh. Eigentlich hat sein Zellkörper neben der Rückenmark, aber dann geht der Kabel weiter. Und eine Kabel geht ins Rückenmark, wo das Signal eigentlich in Ketten dann weitergeleitet werden kann. Aber die anderen Kabel geht eigentlich ganz hoch zum sogenannten Cuneate Nucleus. Und das ist eine Zentrale im Gehirn und in den Nacken, so Brainstem sozusagen. Und das ist diese Information, dann wird er weitergeleitet. Das heißt, das ist alles ein Kabel. Und diese Information wird durch Aktionspotenzialen dann weiter geleitet. Aber erstmal, um die Stichwunde wahrzunehmen, muss man erstmal diesen mechanischen Stich in ein elektrisches Signal umwandeln können. Und das ist eine meiner Hauptinteressen, wie diese Umwandlung von mechanischer Energie in ein elektrisches Signal passiert. Weil Sie haben das schon gesagt, dass diese Schmerzwahrnehmung wahnsinnig schnell ist. Und um das zu passieren, es gibt ja zwei Eigenschaften von den Neuronen. Erstmals, dass diese Kabel ist sehr schnell, das heißt, dass das Signal dauert. Es dauert zum Beispiel ein Aktionspotenzial, dass er geht von C bis zum Nacken, das dauert 2 Millisekunden. Das ist 2/1000 einer Sekunde. Und der zweite Eigenschaft ist, dass diese mechanische Write muss sofort umgewandelt werden. Es kann keine Verzögerung geben. Es kann nicht sein, dass es gibt ein Stichwunder und dann ein paar Sekunden später löst dein Aktionspotenzial aus, weil dann ist alles vorbei. Man kann eigentlich da mit der Stimulation gar nichts umgehen. Man kann es nicht vermeiden oder sowas.
Ja. Aber das heißt, kürzlich hat mich die Augenärztin mit so einer Kanüle ins Lid stechen müssen, um einen Gerstenkorn da zu bekämpfen. Da ist der Schmerz, weil es dann ja sehr viel näher ist am Hirnstamm, wie Sie gesagt haben, ist dann der Schmerz schneller da, also das Schmerzempfinden schneller da, oder kann man das nicht spüren, weil die Zeit so kurz ist?
Die Zeit ist so kurz und eigentlich das Organismus hat Mechanismen, das entwickelt, dass eigentlich die Zeit Verzögerung gleich ist, egal wo die Stimulation kommt. Und das wird kompensiert durch diesen Kabel, ist ein bisschen langsamer, wenn der Entfernung eine kurze Entfernung ist, von wo es von der Ziel kommt. Und das ist ganz wichtig, weil wir müssen eigentlich alles gleichzeitig wahrnehmen, egal ob das vom Kopf kommt oder von Hand oder sowas. Das Engineering von des Organismen denn so dafür gesorgt.
Sie haben ja die unterschiedlichsten Preise schon gewonnen. 2019 den Ernst-Jung-Preis für Grundlagenforschung zu Tastsinn und Schmerzempfinden. Am Anfang Ihrer Forschung oder als Sie junger Forscher waren, haben Sie an der State University of New York in Stony Brook begonnen, das Ganze, den Schmerzbereich zu untersuchen. Wie gelingt einem das, wenn man zuerst guckt und sieht, man weiß nicht genau, okay, wie geschieht es? Oder was war Ihre These? Wie haben Sie angefangen, sich daran zu arbeiten, bis Sie das so sagen könnten, wie Sie es uns jetzt erklärt haben, nämlich mit dem langen Kabel und den 0,2 Sekunden?
Das ist aber Grundlagenphysiologie, was ich erklärt habe, aber in Stony Brook, es war tatsächlich eine sehr schöne Zeit, weil ich habe eine Entdeckung gemacht, der wirklich serendipitous war. So Serendipity kann ich nicht auf Deutsch erklären. Das war ich habe eigentlich da Entwicklungsbiologie gemacht und habe aus Zufall gefunden, dass ein Faktor, der für die Entwicklung des Nervensystems wichtig ist, auch sehr, sehr wichtig, eigentlich kritisch ist für die Schmerzwahrnehmungen. Und da haben wir gesehen, dass wenn wir diese Faktor in Mäusen, eigentlich in Ratten damals, gespritzt haben die wurden dann überempfindlich gegenüber Schmerz für längere Zeit. Und dieser Befund hat dazu geführt, dass wir haben gesagt, dann machen wir Antikörper gegen diesen Stoff. Und es ist tatsächlich so, jetzt heutzutage wird diese Entwicklung ist jetzt eine Medikamente geworden, aber nur für Hunde und Katzen. Hunde und Katzen, die Arthritis haben, würden jetzt heutzutage mit Antikörper behandelt gegen diesen Faktor. Und das ist offensichtlich eine Wunderdrug für die, wenn man einen Hund besitzt, man weiß bestimmte Rassen von Hunden sind anfällig für Arthritis und wenn die alt sind, können die gar nicht laufen. Offensichtlich, diese Mittel wird einmal im Monat gespritzt und dann laufen die rum wie Welpen.
Das geht zurück auf eine Entdeckung von Ihnen.
Und das war eine Entdeckung aus den 90er Jahren. Es wurde, wir wollten das eigentlich, oder es wurde eigentlich getestet in Menschen. Es war erfolgreich, aber leider sind, und das ist ein Problem bei Schmerz, ist leider ein kleiner Anteil von den Menschen haben eine degenerative Knochenkrankheit bekommen. Und das hat aber den Rest, die 95% haben wunderbare Schmerzlinderung bekommen, ohne Nebeneffekte. Das hat für Menschen gekillt als neue Mittel. Aber es funktioniert bei Katzen und Hunden wunderbar.
Serendipity für diejenigen, also die sagen, immer diese englischen Ausdrücke. Serendipity ist ein wunderschönes englisches Wort und man könnte es übersetzen mit zufällige Bestimmung oder bestimmter Zufall. Wenn Sie sich dem nähern wollen, es gibt einen herrlichen Film mit John Cusack und Kate Beckinsale, der heißt Serendipity, der ist ein bisschen älter, aber da kann man sich das ganze Wesen im Rahmen einer Liebesgeschichte auch toll erzählen lassen. Wir haben angekündigt, unser gefährlicher Gedanke heißt so, der Nacktmull hilft uns, das Rätsel Mensch zu verstehen, weil die Dinge, die Sie uns jetzt erzählen, spielen. Und wir müssen gleich noch auf den NGF, auf den Nerve Growth Faktor kommen, weil das auch noch sehr interessant ist. Vieles.
Das ist der Faktor bei der Arthritis-Geschichte. Das ist dieser Faktor ist NGF, die wir reingespritzt haben in den Ratten und dann hatten die
Schmerzen. Das ist ein Protein.
Das sind Proteine, das ist ein kleines Peptid, ja, so, ja, ja. Mhm.
Und dieses Protein macht normalerweise was, weil das ist das, was ich in der Vorbereitung Schwierigkeiten hatte zu verstehen, Herr Professor Levin. Ich habe gedacht, Moment mal, wenn dieses Protein hilft beim Nervenaufbau im kleinen Menschen, im Embryo, üblicherweise. Und wenn ich mich aber verletze, wenn wir wieder zurückgehen auf die Isle of Man, wir sind in der Schlacht, ich habe von Ihnen diese Wunde empfangen, dann nimmt die Ausschüttung von diesem Protein zu.
Genau.
Aber das heißt doch dann eigentlich, dann stärkt, also dann wird mein Schmerz durch NGF stärker oder ist das falsch?
Doch, das ist nicht falsch. Das ist richtig. Denn umso mehr NGF ist, umso empfindlich sind die Nervenfasern gegenüber schmerzhafter Stimulation. Und das dauert, diese Überempfindlichkeit dauert Tage und Wochen. Und das ist eine der Basis für die sogenannten Hypalgesie, was man bekommt durch Wunden, dass man ist ja überempfindlich gegenüber mechanischer Stimulation vor einer Weile. Und dazu ist Nerve Growth Factor verantwortlich. Und das ist auch verantwortlich für die Überempfindlichkeit bei einer Arthritis, bei Hunden und Katzen. Deswegen diese Medikamente, diesen Antikörper gegen NGF.
Ah, okay,
gegen NGF. Und dann die sind die Medikamente, die jetzt zugelassen sind für Katzen und Hunden. Und das hilft super beim schmerzhaften Arthritis, weil das NGF-Ausschüttung ist dann dadurch vermindert, die Verfügbarkeit von diesem NGF ist dann vermindert und dann hat man weniger Schmerz.
Jetzt der Nacktmull, das sind Nagetiere, die leben allermeistens in den Halbwüsten von Kenia, von Äthiopien, also in Ostafrika, sind 5 bis 15 Zentimeter ungefähr groß. Und es gibt einen britischen Naturforscher, Naturphilosophen, nämlich Alfred Russel Wallace, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Und der hat Nacktmull als außergewöhnlich hässliche Spezies beschrieben. Und sogar, es war die Rede von einer darwinistischen Sackgasse, die diese Tiere darstellen würden. Das können Sie überhaupt nicht teilen, Herr Professor Levin, weil warum ist der Nacktmull, also warum sind diese in der Tat hässlichen Nager,
die sind aber in der Tat nicht hässlich.
Die sind hässlich, also sind nackte Geschöpfe mit großen Zähnen, also Nagetierzähnen vorne. Warum sind die für Ihre Forschung so bedeutsam?
Ja, das ist auch durch Zufall gewesen, dass wir herausgefunden haben, dass diese Tiere haben weniger Schmerzempfindung als andere Nagetiere. Aber als wir mehr über Nacktmull geforscht haben und unsere eigenen Kolonien aufgebaut haben, habe ich festgestellt, dass die sind nicht nur für Schmerz interessant, die sind für das ganze menschliche Leben interessant, weil es gibt immer eine kurze oder eine längere Antwort dazu. Ich glaube, der kurze Antwort ist, diese Tiere sind sehr ungewöhnlich, weil die denn sozial leben. Und die sind soziale Tiere. Die leben zusammen unterirdisch in Gruppen von bis zu 300 Tieren. Die kooperieren miteinander. Die überleben in die Wüste, nur weil sie miteinander kooperieren, weil die bauen Riesentunnelsystem unterirdisch und ihr eigenes Essen ist nur die Wurzeln von Pflanzen. Und diese Wurzeln sind in die Wüste relativ groß, weil die sind, wo das Wasser für das Pflanzen dann aufgehoben ist. Die Tiere finden dann durch Tunnelbau so eine Wurzel und dann teilen das unter sich, unter die Kolonien. Die bringen das zurück, lagern das und verteilen das in die Kolonie. Und es ist auch sogar so, dass die Tiere haben eine Art Bauernwirtschaft, weil wenn die eine Wurzel finden, die essen das nicht ganz, die lassen die Hälfte über und warten bis ins nächste Jahr nach die Regensaison, dass es wieder aufgewachsen ist und kommen wieder und nehmen das Futter wieder. Mhm. Und diese Art von Kommunikation, was die in der Wildbahn beschrieben ist, braucht sehr viele Eigenschaften, die sehr menschlich sind. Es braucht Kooperation, es braucht ja, Kommunikation, und wir haben neulich gefunden, dass der Nachtmüll sehr gesprächig ist. Die haben 24 Laute, die unterschiedliche Laute, die sprechen miteinander. Eine Nachtmüll grüßt eine andere Nachtmüll mit einer Chirp, und das wird dann diese Soft-Chirp.
Ist das jetzt tatsächlich eine theoretische oder eine spekulative Annäherung, oder sind Sie sicher, dass der eine Nacktmull den anderen grüßt?
Ja, wir sind sicher. Ja, das ist ein sehr wichtiger. Wir haben das 1000-mal beobachtet und gemessen. Das heißt, einer Grund dafür, warum wir das wissen, ist, wenn ein Nacktmull aus ihrer eigenen Kolonie eine andere Mitglied dann trifft, dann er chirpt und der andere chirpt zurück. Innerhalb 400 Millisekunden, so innerhalb ein halbe Sekunde, wird sicherlich eine Rückantwort kommen. Aber wenn die mit einem Fremden treffen, so eine Nacktmull aus einer anderen Kolonie treffen und die chirpen, des anderen wird nicht zurück antworten, weil er erkennt das Chirpen nicht, weil es ist ein falscher Dialekt von ihnen.
Also selbst die Sprachentwicklung könnte man daran ablesen, und das ebenfalls Ungewöhnliche, alles das, was Sie jetzt schon aufgezählt haben, widerlegt natürlich schon Herrn Wallace mit der darwinistischen Sackgasse. Tatsächlich sind die Nacktmulle staatenbildende Säugetiere, was ja gar nicht üblich ist. Normalerweise bei Insekten kennt man das, aber nicht tatsächlich bei Säugetieren. Es gibt eine Königin. Wodurch zeichnet sich die Königin aus? Und vor allen Dingen, können Sie sicher sagen, wie die Königin wird?
Das ist ja immer noch relativ unklar, wie sie Königin werden. Aber es ist durch sozialer Erfolg meistens. Das heißt, dass wenn, sag mal so, es gibt einen neuen Wurf von Nacktmüll, und die würden dann im Laufe einer oder zwei Jahren würden die ihren Platz finden in der Kolonie. Jeder Tier hat eine bestimmte Rangordnung. Und wir haben festgestellt, es gibt ja mindestens 6 Rangordnungen innerhalb einer Kolonien. Und wir haben auch individuelle Tiere dann beobachtet und gesehen, dass die meisten Tiere bleiben unten. Ja, ist ja, wenn man geboren ist und wenn man in der Arbeiterklasse geboren ist, dann bleibt man da. Das ist ja, es gibt keine soziale Mobilität. Aber manchmal sieht man, dass ein Tier dann hoch krabbelt durch die Rangordnung, und das geht zusammen mit einer vergrößerten Körpergröße. Die hochgerankten Tiere sind ja größer, die sind auch dominanter. Das heißt, dass die haben, wenn zwei Tiere sich treffen in einem Tunnel, eine geht oben und eine geht unten, und das ist eine Zeichen von dieser Rangordnung. Der geht oben ist der ranghöchste Tier von die zwei. Und das messen wir. Und wir haben gesehen, dass wenn ein Königin etabliert ist, es kann sein, dass ein anderer Weib denkt, ja, ich würde gerne auch Königin werden. Und dann sie setzt sich zusammen mit anderen Tieren, so zwei Männer zum Beispiel, und bringt das Königin um, sodass sie denn das Königin werden kann. Und das zeichnet sich, dass diesen sozialen Erfolg, das sichert, dass die Königin immer eine sehr erfolgreiche Tier ist, dass sie dann sich hoch in der Sozialhierarchie gearbeitet haben, und die sind tatsächlich dann größer.
Wie kann es sein, dass nur die Königin fruchtbar ist, weil das ist ja eine biologische Eigenschaft.
Das andere, was Sie jetzt beschreiben, da arbeiten wir auch dran, und das ist eine riesen Frage in der Fall, wie kann eine Königin die ganze Kolonie unterdrücken, weil alle anderen Tiere haben gar keine ersichtbaren Geschlechtsorgane, weil die Königin ist die einzige, die dann auch Babys bekommen kann. Aber der Mechanismen, wie die Königin die anderen unterdrückt, ist unklar. Aber wir haben jetzt neue Forschungsergebnisse, der deutet ein bisschen dahin, dass es eine Duftstoff gibt, die anderen Tieren kontrollieren kann. Aber das ist immer noch in Arbeit.
Jetzt geht es ja bei uns um den Menschen, das Rätsel Mensch über den Nacktmull tatsächlich zu erklären. Aber jetzt denkt man sich, naja, so Geschöpfe, die zwar mit einer sozialen Rangordnung unter der Erde in Afrika in der Wüste leben, inwiefern hat das mit unserem Tastsinn, unserem Schmerzempfinden zu tun? Sie haben schon gesagt, Nacktmulle haben ein geringeres Schmerz empfinden. Mhm. Das ermöglicht es ihnen auch, sich teilweise wahnsinnig zusammenzuquetschen. Dann können Nacktmulle offenbar auch, anders als andere Säugetiere, anders vor allen Dingen auch als der Mensch, über einen viel längeren Zeitraum, also ich habe von 18 Minuten, ich habe auch von 30 Minuten gelesen, ohne Sauerstoff lesen. Weil die
18 Minuten ist das, ja.
Wie ist das möglich und könnten wir uns das auch aneignen?
Ja, aber das ist genau, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil diese Eigenschaft, Fähigkeit, in wenig Sauerstoff zu überleben. Das geht zurück auf ihr soziales Leben nochmal, weil das ist nicht so in den Kolonien von 90 Tieren. Wir beobachten das immer. Jeden Tag gehen die alle schlafen, aber die schlafen zusammen. Das hier in der Kolonie wird ein Nest gebaut, wo das Schlafzimmer ist. Und man muss bei uns in der Labor haben die viel Platz, sie haben sehr viel Luft. Aber man muss ja vorstellen, in der Wildbahn, aller Platz, die die haben, ist selbstgebauter Platz. Das heißt, wenn ich eine Hülle baue, denn ich muss irgendwie diese Erde rauskriegen. Und dieser Platz ist nur groß genug für, sag mal, 50 Tiere dann rein zu quetschen und zu schlafen. Und die schlafen alle zusammen. Es ist selten, dass die einzeln schlafen. Und das hat etwas mit ihren Sozialität zu tun. Man schläft zusammen, man bleibt zusammen. Das ist ja, die haben irgendwie, das hat mit dem Social Bonding zu tun, glauben wir. Und weil die dann jeden Tag in so einen Schlafrhythmus haben, die müssen dann eine physiologische Mechanismen entwickelt haben, um dieser Sauerstoffmangel zu entgehen. Und das forschen wir auf die molekulare Basis, weil wenn wir das verstehen, können wir das vielleicht diese Mechanismen in uns einbauen lassen und das durch verschiedene Ansätze. Aber das ist
heißt, uns, dass der Mensch auch in der Lage wäre, weil ich erinnere mich an unser Gespräch hier bei den gefährlichen Gedanken mit Hans-Christian Gunga, der Spezialist ist für extreme Umwelten und der immer sagt, der Mensch ist in mancherlei Beziehung überhaupt nicht anpassungsfähig. Auch da wieder Unterschied zum Nacktmull. Mhm. Zum Beispiel kann der Mensch ja nicht, hat ja nur eine sehr geringe Temperaturtoleranz, also von 37 Grad bis 39 Grad bis 40 Grad und dann wird es auch schon wirklich lebensbedrohlich. Und der Nacktmull kann sich ja hat ja eine Temperatur Spanne von 20 Grad beinahe.
Ja, das stimmt theoretisch, aber weil die leben in Ostafrika, die Temperaturen unterirdisch in Ostafrika haben sich nicht geändert seit 300 Millionen Jahren. Das heißt, unterirdisch war immer 32 Grad und das ist ihre Körpertemperatur, das ist ihre Wunschtemperatur. Es stimmt, sie können ihre Körpertemperatur variieren über 10, 15 Grad, aber niemand hat das getestet, durch ethische Fragen, wie lange ein Nacktmull auf 10 Grad leben kann, das wäre dann ethisch schwierig zu testen.
Der Tastsinn, auch das ist mir jetzt in der Vorbereitung unseres Gesprächs zum ersten Mal klar geworden, dass der Mensch den Tastsinn zuerst entwickelt, vor Gehör und vor dem Sehen tatsächlich. Mhm. Sie sind da tatsächlich einer der Pioniere auf diesem ganzen Feld der Tastsinnerforschung, habe ich vorhin schon gesagt. Sie haben auch diesen Preis dafür gewonnen. Warum ist denn der Tastsinn für den Menschen so bedeutsam? Weil ich glaube, so im Alltag ist uns ja nicht klar, dass wir da was können.
Ja, ich glaube, ich erkläre das immer so, wenn man die fünf Sinnesmodalitäten anschaut, hören, sehen, riechen, schmecken und so weiter, man kann jedes wegnehmen, eigentlich freiwillig. Ich kann meine Augen schützen, ich kann meine Ohren zustopfen, ich kann bei Schmecken und Riechen ist ein bisschen schwieriger, aber es gibt ja sehr viele Leute, die überhaupt nicht riechen kann. Und es ist nicht lebensbedrohlich. Aber wenn ich dir sage, dann stell dich vor, dass es gibt überhaupt keine Berührung oder überhaupt kein Gefühl von dem Körper. Es wird dann schwierig zu verstehen, wo ist mein Körper, was ist mein Körper, wie bin ich? Mhm. Und es ist schwer zu wirklich nachzuvollziehen, wie das anfühlen würde. Sowas zu haben. Und das ist ja, ich glaube, der Tastsinn ist so wichtig, weil es dann Teil unserer Identität.
Und der Tastsinn ist aber auch wieder, wie Sie rausgefunden haben, wenn jetzt Leute Schmerzen haben, Neuropathie ist, glaube ich, die Erkrankung. Das heißt, ich habe neuropathischen Schmerz. Das heißt, wenn ich irgendwo gehe, wenn ich irgendwo anfasse, dann schmerzt mich das eher, als dass ich die haptische Erfahrung mache. Aha, hier liegt Teppich auf dem Tisch. Aha, hier diese Kante fühlt sich glatt an. Das ist dann für mich alles nicht mehr so einfach. Und das heißt, Sie sind aber in der Lage, auch wenn Sie sagen, ich kann den Tasten viel schwieriger aus dem Spiel nehmen als beispielsweise das Sehen. Es ist Ihnen gelungen, das hinzukriegen. Wie denn?
Bei neuropathischen Schmerz.
Zum Beispiel,
ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
Also wie umgeht man, oder was wissen Sie über den Tastsinn als solchen, dass Sie ihn auch ausschalten können?
Ja, das ist es im Moment nicht möglich, komplett auszuschalten. Man kann das nächste, es ist leicht zu verstehen, nur durch eine Narkose in der Zahnarzt. Da fühlt man nichts am ganzen
Gesicht. Das habe ich auch gedacht. Wir haben ja Varianten. Also wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe, die kann ich ja abwesend machen durch Paracetamol, durch Aspirin, durch Ibuprofen. Ja. Also die kriege ich ja los. Und dann die nächste Stufe ist, der Zahnarzt spritzt mir was in die Wange und bumm, ist meine linke Gesichtshälfte schmerzunempfindlich, bedauerlicherweise dann auch quasi gelähmt.
Alles, ja. Ja, der neuropathische Schmerz ist ein bisschen, das ist eine Thema für sich. Neuropathische Schmerz ist sehr, sehr häufig. Es ist eine Art von Schmerz, der unangenehm ist und löst sich aus von die kleinste mechanische Reize. Und es ist mit verschiedenen Krankheiten assoziiert, mit Diabetes, mit Nervenverletzungen, mit Herpes Zoster zum Beispiel. Das habe ich habe einen Fall von Herpes Zoster gehabt vor 3 Jahren. Und das ist ein unglaublicher Schmerz gewesen. Das ist ja unfassbar. Und ich empfehle jeder, die Impfstoff zu nehmen, egal ob die in den 60 sind oder nicht, weil man will es nicht haben. Diese neuropathische Schmerz.
Ist auch Gürtelrose, oder?
Gürtelrose. Und das Problem mit neuropathischem Schmerz, es gibt ja sehr, sehr wenige Mittel, die effektiv sind. Und wenn die Mittel, ich habe die alles genommen, was da verfügbar war, und dann hat nichts wirklich funktioniert. Und wir arbeiten dran, irgendwie auf neue Mittel zu finden, dass das adressiert würde. Aber das ist ein sehr komplexes Thema. Aber ich kann ja philosophisch sagen, dass die chronische Schmerz, neuropathische Schmerz sind sehr häufig in der Bevölkerung. Wir schätzen, dass bis zu 25% von der Bevölkerung einmal im Leben konfrontiert damit sind. Und es ist oft so, wie wir alle wissen, ich mache Witze mit meinen Studenten immer, ich mache Schmerzforschung, aber ihr seid alle jung, ihr habt ja wahrscheinlich überhaupt keine Erfahrung von Schmerz. Aber wie wir alle wissen, wie wir ein bisschen älter sind, wenn man ein bisschen älter ist, man hat ja immer wieder oder neue Probleme, die man eigentlich als Jugendlich nie irgendwie erwartet hat. Und dann, ich denke eigentlich, es kann sein, dass Schmerz ist auch ein bisschen ein Teil unserer Menschlichkeit, dass wir leben jetzt länger, als wir eigentlich sein sollten. Weil
Bonuszeit
genau, ja, eigentlich sind 40, 50 wahrscheinlich unsere angedachte Lebenszeit in evolutionärer Sinn. Aber weil wir jetzt so erfolgreich sind, ab 50 kommt eigentlich sehr viele Schmerzsymptome. Ich meine, jede Oma und Opa ist wahrscheinlich, jeder Zweite hat Arthritis oder schmerzhafte Arthritis. Und ich kenne das von meiner eigenen Mutter. Das ist schlimm, was die alle haben. Das ist,
jetzt habe ich aber auch wieder gelesen, sowohl bei den Nacktmullen, aber auch zum Beispiel bei den Tieren, die uns ja viel häufiger umgeben als Nacktmulle, Katzen und Hunde, die haben eine noch viel deutlichere Tastwahrnehmung. Was ich nicht wusste, ist, ich wusste, dass Katzen Tastwahrnehmung und Orientierungsvermögen durch die Schnurrhaare haben, dass sie aber auch schnurrhaarähnliche Haare noch an den Beinen haben, genau wie Hunde. Mhm. Deswegen reagiert der Hund auf eine Belohnung durch Streicheln intensiver und deutlicher, als wenn man ihn verbal einfach schlicht lobt, weil er das stärker wahrnimmt. Ist das auch vorstellbar? Könnte es sein, dass sich ein Wirkstoff entwickeln lässt, der unseren Tastsinn noch weiter sensibilisiert?
Absolut.
Oder?
Und wir haben transgene Mäuse gemacht, wo wir das tatsächlich gemacht haben. Wir haben die Mechanorezeptoren, die Tastrezeptoren verbessert. Es gibt genetische Wege, das zu tun. Aber genetische Wege sind ja noch nicht so reif für Menschen. Und wir würden gerne in der Zukunft Arzneimittel entwickeln, die eigentlich die Tastsinn retten kann. Weil ein anderes Problem bei älter werden ist, dass wir wissen, dass fast die Hälfte unserer Tastrezeptoren verschwinden. Und das
verschwinden
ist
einfach so?
Ja, die generieren. Die Endigungen sind nicht mehr wirklich gesund. Und das ist jetzt relativ gut bewiesen jetzt. Und es ist nicht, ich glaube, das hat ja etwas zu tun, dass wir dann auch stolpriger werden, als wir älter werden. Wir sind nicht so, ja, ich sehe das auch mit meinem Hund. Mein Hund ist jetzt 10 geworden. Und eine Übung, die wir immer machen, ist so eine Baumstamm entlang laufen. Und heute Morgen sind wir mit unserem Hund Baumstein. Dann sieht man, dass sie ist ja deutlich wackeliger geworden und deutlich unsicherer, auf diese Baumstein entlang zu laufen.
Aber wenn
das ist genauso bei Menschen.
Das aber so wie Sie es jetzt darstellen, Herr Professor Levin, ist es doch so, gerade weil Sie Philosophie angesprochen haben oder größere Gedanken, es gibt dieses Konzept, was im Moment populär ist, wo viele Leute drüber leben, Longevity, also Längerlebigkeit. Das heißt, wenn ich Sie aber jetzt richtig verstehe von dem, was wir jetzt alles besprochen haben, Sie würden für möglich halten, dass durch molekularbiologische Fortschritte der Mensch an ein deutlich höheres Lebensalter angepasst werden kann. Also wenn ich sage, normalerweise degenerieren Teile meiner Nervenenden und dann kommen Sie und entwickeln mir ein Mittel und dann kann ich vielleicht mit 87 immer noch genauso gut tasten.
Alles möglich, aber das ist alles sehr schwierig, finde ich. Ich bin nicht so ein Fan von diesen Longevity-Forschungen. Ich denke, dass es ja mehr getrieben von Billionären als von normalen Menschen ist. Aber es ist da was dran. Ich glaube, der Nachtmüll ist ein Paradebeispiel. Die Königin, unsere älteste Königin ist gerade 35 geworden. Das ist 35, ist für ein Narrentier, der nur 10 cm lang ist. Ja, unglaublich. Und die meisten unserer Tieren sind 20, 15, 20 und die sehen glänzend aus. Es ist auch so, dass die Eltern sich nicht äußerlich unserer Nacktmüll, die sehen, es ist unglaublich schwer zu unterscheiden zwischen einem 2-jährigen Tier und einem 20-jährigen Tier. Und der Nachtmüll hat was entdeckt, eine Geheimnis entdeckt. Und das ist ein Grund, warum wir denn mit Nachtmüll arbeiten, weil wir haben die Chance, diese Geheimnisse ein bisschen aufzudecken, wie das Tier so lange leben kann. Und zurück zu diesen Sozialfähigkeiten. Ich bin persönlich der Meinung, der einzige Grund, warum die Tiere so lange leben, ist dieses soziale Leben. Weil wenn die Königin nur einen Wurf kriegen kann, das bedeutet, dass um die Kolonie beizubehalten und die Anzahl von Tieren beizubehalten, muss diesen Königin lebenslang Tiere wir haben kalkuliert, unsere Königin diesen 35-jährigen Königin hat wahrscheinlich 300 Babys gehabt in ihrem Leben.
Also wir sehen, in unserem gefährlichen Gedanke war viel Wahrheit. Der Nacktmull hilft uns, das Rätsel Mensch zu verstehen. Wie immer ist dieser gefährliche Gedanke zu hören in der ARD-Audiothek. Da sind auch schon viele andere gefährliche Gedanken gesammelt. Ich bedanke mich heute bei Professor Gary Levin, dass er Zeit für uns hatte. Er kam vom Max-Delbrück-Zentrum und leitet dort die Arbeitsgruppe Molekulare Physiologie der somatosensorischen Wahrnehmung, ist Neurobiologe. Vielen Dank, Herr Professor Levin, dass Sie Zeit für uns hatten. Dankeschön.
Vielen Dank.